Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge FCB Inside Headlines hier auf unserem YouTube-Kanal mit an meiner Seite. Sebastian, ja, bei dem FC Bayern tut sich wieder einiges. Wir haben einige News für euch mitgebracht. Einerseits vergangene, aber wir blicken natürlich auch in Zukunft wieder, wie es rund um die Zu- und die Abgänge aussieht beim deutschen Rekordmeister, der sich ja derzeit in Asien befindet, auf der Asienreise. Dennoch wird sich selbstverständlich einiges tun. Muss ich einiges tun. Das Sommertransferfenster hat ja erst angefangen. Wir haben jetzt noch bis Ende August Zeit. Genau, Sebastian. Ich würde sagen, wir starten direkt rein. Die Frage, die die Fans am meisten beschäftigt, ist selbstverständlich, warum sich denn die Bayern bei den Abgängen so schwer tun. Ich meine, wir haben immer wieder mal einzelne Abgänge zu verzeichnen, aber es sind meistens nur Youngster, die ja eine geringe Transfersumme einspielen. Jetzt könnte aber ausgerechnet beim Hochkaräter etwas Bewegung ins Spiel kommen, und zwar De Ligt. Weshalb könnte es da jetzt in den nächsten Tagen mit Man United wieder zu Updates kommen, zu neuen Verhandlungsschritten?
Also bevor ich jetzt mal anfange, muss ich da hinten deine Wandtapete loben. Das sieht dann doch viel besser aus als bei mir, wo es ja grau ist. Sehr schön, da wird man neidisch. Also für alle, die im Podcast dabei sind, der Ivan ist von einem wunderbaren Meerpanorama. Ich bin weiterhin von meiner grauen Wand. So, was war jetzt die Frage, warum tun sich die Bayern so schwer bei den Abgängen? Es tut sich jetzt zumindest ein bisschen was. Wenn ihr es verfolgt habt bei uns bei FCB Inside, da kriegt ihr eigentlich jeden Tag die neuesten Infos. Masraoui zu Manchester United wird jetzt heißer. Da scheint man wirklich Richtung eine Lösung zu kommen. Die Vereine sollen sich einig sein. Masraoui ist sich mit United einig. Der will zu United, auch wenn er jetzt mit den Bayern auf der Südkorea-Reise ist. Es gibt nur noch einen Haken. Die Red Devils wollen erstmal Wan-Bissaka loswerden. Der soll zu West Ham gehen. Und bis es da keine Einigung gibt, muss man noch warten mit dem Masraoui-Transfer. Aber das riecht schon sehr danach, als würden die Bayern da ihren ersten richtigen großen Verkauf machen. Und dann, du hast es ja angesprochen, De Ligt könnte auch heißer werden. Da hat sich jetzt wirklich was getan in den letzten Stunden eigentlich. Wir wissen ja, Manchester United hat sich Leny Yoro geholt, ein sehr teures Abwehrtalent aus Frankreich. Hat, glaube ich, über 60 Millionen gekostet oder knapp 60 Millionen gekostet. War jetzt ein paar Mal im Training, hat sich jetzt sofort den Mittelfuß gebrochen. Ist eigentlich ironischerweise genau die gleiche Situation wie bei den Bayern mit Hiroki Ito, der sich ja auch schnell verletzt hat, genau die gleiche Verletzung. Man sagt jetzt, Leny Yoro könnte bis zu 3 Monate ausfallen mit einem Mittelfußbruch. Das klingt auch realistisch. Das heißt, United hat nochmal den Grund mehr, den Innenverteidiger zu holen. Ten Hag ist ja sowieso schon Fan von De Ligt. Also die kennen sich von Ajax Amsterdam, von der Zeit zusammen, wie übrigens auch Masraoui. Der holt sich jetzt vielleicht 2 ehemalige Weggefährten, und für den De Ligt-Transfer sieht es für mich da schon wirklich viel, viel besser aus. Wir wissen ja, United wollte erst nur so um die 30 Millionen zahlen für De Ligt. Das ist ja eigentlich nicht ernst zu nehmen. Die Bayern wollen 50, und ich kann mir vorstellen, dass in der jetzigen Situation, wenn auch noch der Masraoui-Deal durchgeht, der ja doch nicht ganz so teuer werden soll, vielleicht legt man da die ein oder andere Million dann doch drauf bei De Ligt.
Ja, ich wollte gerade fragen. Ich meine, es gab ja den Bericht, dass die Bayern-Bosse sich am Verkaufspreis wohl auch irgendwo an den Marktwerten von Transfermarkt orientieren. Und der liegt ja bei De Ligt bei etwas über 50 Millionen Euro. Klar, das ist jetzt eine Wunschvorstellung. Natürlich wollen die Bosse da so viel rausholen, wie nur geht. Glaubst du, dass es jetzt wirklich schon in den nächsten Stunden, Tagen da zur Entwicklung kommen könnte? Oder könnte Man United auch einfach auf Zeit spielen und schauen, dass sie die Bayern weiter im Preis drücken, wo man sich dann vielleicht gegen Ende des Transfersfensters gezwungen sieht, dann eben günstig zu verkaufen?
Also ich glaube nicht in den nächsten Stunden und in den nächsten Tagen, da wird man schon verhandeln müssen. Jetzt schließt man wahrscheinlich erstmal den Masraoui-Deal ab. Masraoui hat ja übrigens auch die gleiche Beraterin, Rafaela Pimenta, wie De Ligt. Also da gibt es schon gute Argumente dafür, einen Doppeldeal durchzuziehen. Aber es ist wohl gerade so, dass Manchester United erstmal den Masraoui-Deal unter Dach und Fach bringen will und dann ganz neu den De Ligt-Deal machen will. Ich glaube nicht, dass es Last-Minute-Sache wird. Dafür haben die Bayern auch noch zu viel zu tun. Aber ich glaube nicht, dass es jetzt in der nächsten Woche passieren wird. Die Bayern haben auch nicht so viel Druck bei De Ligt. Der ist jetzt auch nicht dabei bei der Asienreise. Heißt, vielleicht trainiert er gar nicht mehr mit den Bayern, sondern wechselt dann direkt zu United. Also ich glaube, dass sich da schon noch was tun wird. Und dann sieht das Ganze schon ganz anders aus. Dann stehen nicht 0 Abgänge auf der Liste, sondern wirklich gleich 2. Und dann hat man auch ganz gutes Geld schon mal reingebracht und kann dann weitergehen und weiter planen, was es da sonst noch gibt. Zum Beispiel in der Offensive, denke ich mir. Also da muss halt auch noch ein bisschen was getan werden.
Genau, Stichpunkt Offensive. Da warten wir auch auf Abgänge, gerade auf den Flügelpositionen. Da wurde ja Coman als Verkaufskandidat in den letzten Wochen nicht nur bei uns gehandelt, auch in den Medien. Es wurde immer wieder angesprochen, dass er prinzipiell ja auch einen Markt hätte. Einer der Interessenten war da auch der FC Barcelona. Da könnte er eigentlich auch auf einem alten Weggefährten treffen, und zwar auf Hansi Flick. Aber ja, mit dem Transfer sieht es ja jetzt auch nicht wirklich so gut aus. Ich meine, Barca hat klamme Kassen, die haben nicht wirklich viel Geld. Die müssen eigentlich schon ja sehr mit Bedacht wählen, welchen Spieler sie sich holen. Jetzt war Coman im Gespräch, Nico Williams war im Gespräch, jetzt ein ganz neuer Name, Dani Olmo. Da soll es ja auch schon Gerüchte geben, dass das erste Angebot abgelehnt wurde. Das soll ja irgendwie eine Ratenzahlung, A4 Raten gewesen sein, die erst irgendwann ab nächstes Jahr anfängt zu greifen. Hast du da was Neues für uns? Also ist der Coman-Deal somit in deinen Augen off, und ist es dann wirklich so, dass Dani Olmo dann der Kandidat wird, den sich eben Hansi Flick jetzt rausgepickt hat? Weil ich meine, wie gesagt, viel Auswahl scheint er nicht wirklich zu haben, weil es finanziell Engpass gibt.
Ja, bei Olmo wird es jetzt immer ernster. Also Fabrizio Romano hat jetzt gerade auch gemeldet, dass sich Olmo mit Barcelona einig ist. Also er will dahin. Das ist ja auch sein Jugendclub. Da geht es jetzt nur noch darum, dass sich Leipzig und Barca einigen. Es gab dieses Angebot, das du genannt hast, wo Leipzig wohl gesagt hat, das wäre lächerlich. Jetzt soll Barca nochmal nachgelegt haben und kommt da schon so irgendwie an die 60 Millionen ran, die ja die Ausstiegsklausel von Olmo gewesen wäre. Da geht es wohl um 55 Millionen und dann ein paar Boni, und wenn die greifen, dann kommt man so über die 60 Millionen. Es gibt Meldungen aus Spanien, dass Leipzig auch dieses Angebot abgelehnt hat, aber man nähert sich da wirklich an und kommt jetzt echt von so einem Abstottern schon fast an die 60 Millionen. Ich habe da so ein Gefühl, dass es vielleicht beim nächsten Angebot dann klappt. Olmo will da nur hin. Bedeutet, da hat Barca dann schon mal einen dicken Fisch an Land gezogen. Du hast schon Nico Williams genannt, das wäre der absolute Traumkandidat, weil wenn wir jetzt zurückdenken an die EM, dann hätte ja Barcelona wirklich die ganze Offensive von Spanien mit Yamal, mit Olmo jetzt, und wenn dann noch Williams kommt. Aber auch interessant für die Bayern-Fans, weil Williams wurde ja auch immer wieder als Kandidat genannt. Er will jetzt wohl, und das sind die neuesten Meldungen, noch ein Jahr bei Athletic Bilbao bleiben. Das heißt, wer weiß, ob dann Barcelona vielleicht doch ein bisschen Geld übrig hat und das dann zum Beispiel in einen Coman investieren könnte. Muss man mal sehen, ob der Deal stattfindet. Ich glaube auch noch, dass vielleicht Coman eher zu PSG tendiert, nochmal zurückgeht in die Heimat, oder dass das zumindest eine Möglichkeit wäre. Das heißt, da ist auch noch nicht jede Hoffnung verloren, da nochmal einen Abnehmer zu finden. Bei Barca muss man einfach sehen, wie sich das jetzt entwickelt.
Ja, mit PSG werden wir dieses Transferfenster wahrscheinlich leider häufiger Kontakt haben, denn auch bei den Zugängen haben ja die Pariser ein Auge auf den gleichen Spieler wie die Bayern geworfen. Ich glaube, das ist jetzt schon die dritte Folge, wo wir über Désiré Doué sprechen. Leider hat sich nach wie vor nichts getan. Bei Xavi Simmons scheint es ja so, als ob sich vieles erledigt hat, und scheint ja ganz danach, als ob er jetzt bei RB Leipzig eben noch ein weiteres Jahr Leihe dranhängt. Heißt, den Kandidaten können wir ja schon irgendwo streichen, und jetzt rückt ja logischerweise Doué in den Fokus. Jetzt, wo einerseits Dani Olmo weg ist, andererseits Simmons uns eine Absage erteilt hat oder eine Bayern-Absage erteilt hat, rückt ja folglicherweise eigentlich nur noch Doué in den Fokus. Gehen die Bayern-Bosse jetzt bei dem Spieler wirklich all in? Also mobilisiert man gerade alles, um dann zumindest bei Doué den Erfolg zu feiern? Oder ist man auch dort noch vorsichtig, um eben im Wettbieten mit PSG das Ganze nicht eskalieren zu lassen?
Ja, ich glaube schon, dass er jetzt der Top-Kandidat ist. Es gibt ja eigentlich gar keine andere Möglichkeit mehr. Du hast es gesagt, Xavi ist vom Markt, Olmo ist vom Markt. Ich denke, es wird auf ihn hinauslaufen. Die Bayern werden sich jetzt voll auf ihn konzentrieren. Gerade ist so ein bisschen die Bremse drin, hat man das Gefühl. Es gab Meldungen, dass sich Doué jetzt voll auf Olympia konzentrieren muss. Da ist er mit Frankreich voll im Turnier dabei. Er selbst spielt nicht so oft wie der neue Bayern-Star Michael Olise. Also Doué sitzt meistens auf der Bank, kommt dann nur so für die letzten Minuten rein. Trotzdem will er sich darauf konzentrieren und wohl dann erst seine Entscheidung treffen. Und dann denke ich eigentlich schon, dass die Bayern gewillt sind, das Gleiche zu zahlen wie PSG. Also es wird dann nicht an 5 Millionen hin oder her scheitern, wenn Doué sagt, hör zu, ich will zum FC Bayern gehen, und PSG dann erstmal 5 Millionen mehr bietet, dann wird man ja auch nicht zwingen können, zu PSG zu gehen. Ich denke, da werden die Bayern jetzt viel Überzeugungsarbeit leisten müssen. Aber auch da wird wahrscheinlich in den nächsten Tagen nichts passieren, weil einfach Frankreich noch im Turnier ist und wahrscheinlich recht weit im Turnier dabei sein wird, vielleicht sogar einer der Titelfavoriten. Wenn sie dann im Finale spielen, dann dauert es schon noch eine Zeit lang. Insofern wird das sich wahrscheinlich aufs Ende der Transferperiode hinziehen.
Ja, spätestens dann könnte ja für PSG, wenn man bei Duane Erfolg feiert, Coman ja vielleicht in den Fokus rücken, denn die wollen sich ja offensiv auf jeden Fall verstärken. Ja, ein weiterer Name, der uns nicht wirklich loslässt, der uns eigentlich jetzt schon seit Wochen, würde ich sagen Monaten beschäftigt, ist auch Jonathan Tah. Ich meine, du hast jetzt eingangs in der Folge erwähnt, der Licht könnte zwar mal ein Thema bei United werden, heißt, der Abgang ist nicht ganz vom Ziel. Ich meine, es schien ja die letzten Tage so, gerade als sich jetzt Hiroki Ito verletzt hat, haben viele Fans tatsächlich jetzt nochmal gehofft, dass sie Bayern gar niemand mehr abgeben müssen. Dann ist ja aber durchgesickert, dass man definitiv noch in Kontakt mit Tah war und auch an die Leverkusener wohl ein Angebot unterbreitet hat. Da war das Feedback ja aber nicht sonderlich positiv. Glaubst du, dass da jetzt auch wieder Bewegung in den Poker kommen könnte? Könnte es jetzt durch den August heiß werden? Werden die Bayern da nochmal einen Schritt wagen und auf Leverkusen zugehen? Was ist da der aktuelle Stand?
Ja, Jonathan Tah, das ist halt echt Kaugummi-Alarm. Das zieht sich wirklich hin. Da hängt wie bei all diesen Transfers irgendwie so alles mit allem zusammen. Ich denke, dass die Bayern da wirklich erst ernst machen, wenn De Ligt dann fix ist. Also jetzt erstmal De Ligt im Bestfall zu Manchester United verkaufen. Und dann hat man wirklich auch den Platz im Kader und auch die Mittel, das anzugehen. Und ich glaube, da wird's wirklich ein Poker, vielleicht bis zum letzten Tag. Weil die Situation ist ja klar für Leverkusen. Tah hat noch ein Jahr Vertrag. Die können sich jetzt überlegen, lassen wir noch ein Jahr bei uns spielen und verlieren ihn dann ablösefrei oder nehmen wir dann doch die 20, 25 Millionen, die die Bayern bieten. Ich denke, dass die Bayern auch ganz genau wissen, dass das die Situation ist. Sie kennen sie ja selber, weil genau die gleiche Situation haben sie ja zum Beispiel bei Davis. Und dann muss man sich einfach überlegen als Leverkusen, ist es mir wirklich 25 Millionen wert, die mir ja dann entgehen, dass Jonathan Tah noch ein Jahr bei mir spielt oder suche ich mir doch lieber einen anderen Verteidiger, dem man ja dann auch noch ein dickes Gehalt geben kann, wenn man sich dieses Geld spart oder wenn man dieses Geld einnimmt. Das heißt, wirtschaftlich betrachtet, wenn Leverkusen kein Exempel statuieren will, dann müssen sie ihn eigentlich abgeben. Weil wenn Tah sich auf die Position stellt, zu sagen, ich will sowieso zum FC Bayern, zur Not spiele ich hier noch ein Jahr, spiele Champions League, ist ja auch ganz nett und gehe dann ablösefrei zum FC Bayern, kriege vielleicht noch ein Handgeld, dann verliert halt Leverkusen die ganzen 25 Millionen, die die Bayern dann wohl am Ende bieten. Ich denke nicht, dass sie darauf beharren können, jetzt die 30 Millionen zu bekommen. Darum denke ich schon, dass es am Ende eine Lösung geben wird. Aber das könnte sich echt ziehen, vielleicht bis sogar in die letzten Stunden, wenn Leverkusen dann merkt, okay, die Bayern sind wirklich gewillt, da bis ans Ende zu pokern. Dann werden sie ihn, denke ich, schon abgeben, weil dann herrscht da doch die Vernunft. Das ist ein sehr gutes Management bei Leverkusen. Die sind ja auch nicht doof. Die werden sich dieses Geld am Ende nicht entgehen lassen, glaube ich.
Ja, jetzt haben wir sehr ausführlich über Zu- und Abgänge gesprochen, haben da mehr oder weniger alle Headlines diskutiert. Eine weitere interessante Sache, die jetzt in der vergangenen Woche noch passiert ist, war natürlich die Ankunft von João Palhinha. Die haben die Bayern-Fans ja sehnlichst erwartet, um nicht zu sagen über ein Jahr erwartet. Jetzt ist er da, jetzt war er auch zur offiziellen Präsentation an der Siebener Straße, hat sich einerseits der Mannschaft angeschlossen, hat andererseits eben seine Einstands-PK und hat dort sich zum ersten Mal der Reporter geäußert, hat sich dort den Fragen gestellt, hat auf mich sehr sympathisch gewirkt. Ich habe auch schon rauslesen können, dass die Fans sehr euphorisch sind, dass viele Antworten sehr gut getroffen hat. Deswegen als Einleitungsfrage an dich, wie kam er für dich als Typ rüber? Wie hast du Palhinhas erste PK empfunden?
Ja, genauso, sehr sympathisch, kommt sehr aufgeräumt rüber. Das ist ein Typ, den man einfach mögen muss, hat die ganze Zeit irgendwie so ein Smile auf den Lippen. Also da merkt man schon, dass er sich sehr freut, zum FC Bayern zu gehen. Was ich interessant fand, war, dass er gesagt hat, er hat eigentlich nicht dran geglaubt, dass die Bayern nochmal kommen, dass dieser Transfer klappt. Man hatte ja eigentlich jetzt dieses ganze Jahr das Gefühl, dass das schon noch passieren könnte und dass er da irgendwie schon noch Richtung München schielt. Aber er hat wirklich gesagt, er hat es nicht geglaubt. Auch jetzt, dass mit der Tatsache, dass Thomas Tuchel gegangen ist, dem er übrigens gedankt hat, das fand ich auch, hatte irgendwie klasse, dass er sagt, er hat sich sehr um ihn bemüht und hat ihm dafür auch nochmal gedankt. Also ganz, ganz positiver Typ und gleichzeitig merkt man das ja immer an den Leuten, die ein Selbstbewusstsein haben. Der hat keine Angst vor der Konkurrenz in München, der will jetzt zeigen, was er drauf hat und kommt da auch irgendwie sehr gelassen und sehr aufgeräumt rüber. Also wirklich ganz, ganz sympathischer Typ. Ich erwarte mir da eigentlich viel davon,
ja. Ja, ich muss auch sagen, wie gesagt, die Community hat ihn sehr positiv im empfangen. Es gab ja ein paar Aussagen. Er wurde ja unter anderem gefragt, ob er sich mit Javi Martinez vergleichen will oder ob er sich in Zukunft in ihm sieht. Selber hat er dann auch immer wieder betont, dass er seine eigene Erfolgsgeschichte starten will, was ich ganz sympathisch fand. Aber auch ansonsten die Aussagen wirken auf jeden Fall sehr authentisch. Ich meine, klar, jeder Spieler versucht sich bei so einer Präsentation natürlich ins beste Licht zu rücken. Aber ich muss sagen, bei ihm verspürt man schon irgendwo den Ehrgeiz und den Willen, in den Worten wirklich Taten folgen zu lassen. Ich finde, am amüsantesten war definitiv die Aussage, wo er irgendwo sich Rückmeldung, Feedback haben wollte, wie denn die Schiedsrichter in der Bundesliga pfeifen. Und wo er dann gescherzt hat, dass er hofft, dass die nicht allzu hart mit ihm ins Gericht gehen. Ich glaube, da hat er auch schon verklingen lassen, dass er auf jeden Fall nicht nur da ist, um als Dirigent auf der Holding Six zu agieren, sondern dass er wirklich abräumen will, heißt als Sechser da auch knallhart zugreifen will. Richtig, der will grätschen und der hofft auf die Gnade der Bundesliga-Schiedsrichter. Das fand ich sehr interessant und wie gesagt, die Stimmen der Community sehr positiv. Eure Stimmen dazu interessieren uns natürlich auch. Das heißt, gerne in die Kommentare, egal ob rund zu der Thematik der Zonabgänge oder eben João Palhinha, den wir ja auch frühestens oder spätestens am 3.8. dann in Action sehen könnten. Und ich glaube, die kommende Woche steht dann auch voll im Zeichen der Asienreise der Bayern. Es wird nicht nur viele PR-Termine geben, sondern natürlich auch einige Trainingseinheiten mit den DFB-Stars, mit dem Neuzugang João Palhinha und dann eben das große Testspiel, das erste richtige Testspiel. Weil wir hatten jetzt einen Regionalligisten und einen Kreisligaverein, glaube ich, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe. Als letztes Testspiel haben sie ja nicht Kreisklasse sogar, genau. Da konnten sie, finde ich, klein im einen Spiel gegen Rothach-Egern ist das Ergebnis ja schon fast gewinnungsbedürftig oder nicht mehr gewinnungsbedürftig. Das andere Ergebnis jetzt war nicht ganz voller Glanz. Deswegen glaube ich, dass der Test jetzt gegen Tottenham der erste richtige ist, wo wir dann wahrscheinlich auch nicht mehr so viele Youngster sehen werden, sondern eben mehr Stars in der ersten Startelf. Wir halten es selbstverständlich wieder auf einem Laufenden. Ich vermute mal, dass es bei uns auf der Website auch wieder einen Live-Ticker zum Spiel geben wird. Klar. Kannst du gerne kurz Feedback geben.
Also das grundsätzlich jetzt während der ganzen Asienreise, da gibt es ja irgendwie Zeitverschiebungen, da gibt es auch jetzt vor allem Spiele, die nicht öffentlich gestreamt werden. Also da muss man sich wirklich bei den Bayern anmelden, muss auch zahlen dafür. Das heißt, die Fans, die da noch keinen Account haben, können immer bei uns reinschauen bei fcbinside.de. Da haben wir Live-Ticker zu den Spielen und da erfahrt ihr wirklich alles jetzt in der Vorbereitung zu den Bayern.
Genau, da freue ich mich sehr drauf, freue mich auf das Testspiel, hoffentlich genauso wie ihr. Ich sage vielen Dank an alle Zuhörer von unserem Podcast und natürlich auch großen Dank an unsere Zuschauer hier auf YouTube. Wir freuen uns, nächste Woche wieder in der Runde zu finden zu einer weiteren Folge Headlines. Bis dahin, Servus.